Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet Biotech im Stimmungstief reif für ein Comeback. Diese Frage werde ich heute diskutieren mit dem, ich glaube, genau richtigen Gesprächspartner, nämlich Dr. Christian Koch. Er ist Head BB Biotech. Hallo, Herr Dr. Koch.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Koch, bevor wir uns vielleicht auch mit dem vermeintlichen Stimmungstief bei Biotech auseinandersetzen, vielleicht einmal zunächst für unsere Zuhörer noch mal eine ganz kurze Definition, was man eben konkret unter Biotech oder eben Biotechnologie versteht und wie sich das auch eben vom breiteren Healthcare-Sektor abgrenzt.
Also da gibt es unterschiedliche Definitionen für die Biotechnologie. Wie wir sie definieren, ist, dass dies die medikamentenentwickelnde und herstellende Industrie ist, zum therapeutischen Nutzen. Und exkludieren dabei die großen Pharmafirmen, die klassischen.
Mit Blick auch auf die Branche, bevor wir vielleicht auch auf das momentane Kapitalmarktumfeld eingehen, wie hat sich denn auch die Biotech-Branche in den letzten Jahren mal abseits der Wertentwicklung an der Börse entwickelt? Gibt es noch viele kleine spezialisierte Player? Wir in Deutschland kennen ja alle das Unternehmen aus Mainz, BioNTech jetzt mal als Beispiel. Wie hat sich denn die Branche entwickelt? Sehen wir, wie es vielleicht auch in der Fondsbranche ist, mehr Übernahmen, eine Konzentration? Wie ist Ihre Meinung und wie blicken Sie auf die Entwicklung der Biotech-Branche?
Also die Branche ist jetzt seit ein paar Jahren in einer Korrektur- und Konsolidierungsphase. Die Spitze ist während der Pandemie erreicht worden, 2021. Seitdem sind auch die Börsenkurse in einer Korrektur, vor allen Dingen bei den kleinen und mittelkapitalisierten Firmen. Das liegt zum einen an den Zinsniveaus. Die Zinsen sind seitdem stark gestiegen, vor allen Dingen in den USA. Und damit sind die Kapitalkosten für viele dieser kleinen und mittelkapitalisierten Firmen gestiegen. Zum anderen gab es, denke ich, im Nachhinein übersteigerte Erwartungshaltungen dazu, was verschiedene Technologien oder Felder liefern konnten. Es ist jetzt insgesamt das 4. Jahr Bärmarkt für Biotechnologie. Die Grundlagenentwicklung auf der anderen Seite, würde ich sagen, ist weiter ungebremst. Die profitiert immer noch von den letzten 10, 15 Jahren an Investitionen, die dort geschehen sind. Das heißt, auf der Entwicklungsseite der der Biotechnologie selber und auf der Informationsseite, unter anderem getrieben durch künstliche Intelligenz, aber auch maschinelle Lernverfahren, denke ich, haben wir hier immer noch das. Man hat mal von dem goldenen Zeitalter von Biotechnologie geredet. Die Fundamentalseite auf der Technologie und auf der Informationsseite ist weitergegeben als Treiber.
Und kaufen die großen Player, die großen Pharmakonzerne, die da am Markt in Deutschland, in den USA oder auch in Asien existieren, spielen die da mit? Kaufen die sich da entsprechend Kompetenz ein? Oder bleibt es dann doch eher ein Bereich, wo auch die kleineren oder die Mitplayer eine größere Rolle spielen?
Die müssen sich sogar nicht nur Kompetenz einkaufen, sondern neue Medikamente oder Assets einkaufen. Das liegt daran, dass man seit 20, 30 Jahren jetzt einen Rückgang des Return on R&D sieht für die gesamtpharmazeutische Branche. Das heißt, Medikamente werden immer teurer zu entwickeln. Studien zeigen, es kostet zwischen 1 und 2 Milliarden mittlerweile. Nicht risikoadjustiert, um ein Medikament zu entwickeln. Die Großen kämpfen natürlich vor allen Dingen mit ihren Patentabläufen. Das heißt, mit Medikamenten verdient man im Schnitt für 13 bis 14 Jahre Geld. Dann läuft das Patent ab. Das Generikum kommt rein und da muss man sich überlegen, wie man ein neues Produkt bekommt, um alleine stabil zu bleiben von der Umsatzhöhe. Und das schaffen diese großen Firmen nicht organisch durch eigene Forschung. Sie müssen sich dazu kleine, mittelkapitalisierte Firmen einverleiben. Und wir stehen hier, denke ich, jetzt in den nächsten 5 und 10 Jahren vor einem der größten sogenannten Patent Cliffs aller Zeiten. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten 5 Jahren 200 Milliarden an Medikamentenumsätzen im Risiko stehen und in den nächsten 10 Jahren bis zu 400 Milliarden. Das heißt, man muss alleine diese 200 bis 400 Milliarden in den nächsten 5 bis 10 Jahren ersetzen, um nur stabilen Umsatz zu haben. Und selbst für große Pharmafirmen ist das Ziel eigentlich, zumindest im niedrig einstelligen Bereich zu wachsen. Und das ist nur möglich durch einen Mix aus organischer Forschung und Entwicklung und auf der anderen Seite durch gezielte Zukäufe. Dieses Jahr alleine gab es bereits 3 größere Zukäufe und an 2 von diesen waren wir beteiligt.
Ja, das sind, also man ist auf jeden Fall auf der Suche eben nach einem neuen Blockbuster. Das sind ja immer die Medikamente, die dann, glaube ich, über 1 Milliarde Umsatz abwerfen. Ne?
Ja, das ist sogar, es muss mehr sein als nur 1 Milliarde mittlerweile.
Ja, okay.
Der Blockbuster-Begriff ist da ein bisschen in die Jahre gekommen. Das galt vor 10, 15 Jahren. Man sucht hier also wirklich Multibagger, Medikamente, die in ein paar Milliarden groß werden können.
Ja, ja, also deswegen, da ist auf jeden Fall auch auf Seiten der großen Unternehmen einiges eben zu tun, um auch die Börsenbewertung auch wahrscheinlich rechtfertigen zu können. Das bleibt spannend, eben ein Umfeld, wo man dann auch auf einen aktives Haus oder auf einen aktiven Manager angewiesen sein kann, mit Blick auch auf die Region. Ich habe USA vorhin mal gehört, wie hat Deutschland gerade eben angesprochen, in welchen Regionen entstehen denn die spannendsten Entwicklungen, wo befinden sich denn die besten Unternehmen? Und in jüngster Zeit liest man ja dann auch immer wieder, dass nicht nur bei der Elektromobilität oder so, sondern auch eben in der Forschung und Entwicklung bei Medikamenten auch die Chinesen oder auch generell die Asiaten auch keine, ich sag mal, Rückschritte machen. Also wo finden Sie vielleicht auch die spannendsten Unternehmen und wo steht Deutschland, einfach um auch vielleicht für unser Land einmal kurz Stellung zu beziehen, und die Musik spielt wahrscheinlich nach wie vor in den USA. Ne?
Ja, der Hauptinnovator ist mit Abstand immer noch die USA, könnte sich sogar verstärken noch weiter. Das hat einen Grund unserer Ansicht nach, oder einen großen Grund, das ist der einzige Medikamentenmarkt, das Endmarkt, der zählt auf Profitbasis global, ist wirklich nur die USA. Man muss sich vorstellen, die gesamte pharmazeutische Industrie erwirtschaftet ungefähr 50% der Umsätze in den USA, allerdings 80% der Profite. Und das kreiert eben dieses ganze Kapitalanreizsystem dort, dass die Firmen sich dort entwickeln. Denn Grundlage und Forschung ist wahrscheinlich nicht viel schlechter in Europa, aber das Kapital, das zur Verfügung steht, und die Kultur und der Mindset auch zum Risiko in dem Bereich, sicherlich eine andere in den USA. Das Land, das ein bisschen versucht aufzuholen, ist sicherlich China. Dort gibt es im Moment diesen Interessenskonflikt zwischen Trump oder den USA und China. Der Großteil der Innovation, der da geschieht, ist eigentlich Kosteninnovation. Man redet zum Beispiel, um ein Produkt in die Klinik zu bringen, redet man von rund 10 Millionen Dollar in den USA, sogenannte INDs. In China kann das teilweise für die Hälfte oder weniger passieren. Da sehen wir vor allen Dingen auf der sogenannten Biologika-Seite sehr viel Kosteninnovation, dann sehr viel, immer noch würde ich sagen, Me Too oder Me Better. Selten sieht man dort wirklich weltweit führende Innovationen. Und das gibt es vereinzelt, aber sicherlich nicht skalierbar für jetzt. Könnte sich, und das verfolgen wir eng, könnte sich natürlich verändern über die nächsten Jahre. Kann auch unter anderem und ist schon dabei, Europa auf jeden Fall ein- oder überholt zu haben.
Und wie sieht es in Deutschland aus? BioNTech, meine ich, hat ja CureVac gekauft. Wir haben ja hier große Unternehmen wie eine Bayer oder so. Ist Deutschland da noch wettbewerbsfähig, oder die deutschen Biotech-Unternehmen, oder ist Biotech hier in Deutschland eigentlich gar nicht vorhanden?
Ich würde sagen, sehr wenig. BioNTech ist also eine der Ausnahmen sicherlich. Bayer unter den großen Pharma-Spielern ist nicht der größte Spieler, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt noch Boehringer auf der privaten Seite, die sind noch einer der größeren. Auf der Biotechnologie-Seite kann man sich einfach mal die Anzahl gelisteter Firmen in Deutschland anschauen. Gibt es sicherlich noch ein paar interessante Privatfirmen. Als globaler Leader würde ich jetzt Deutschland nicht in der medikamentenbasierten Biotechnologie sehen.
Ja, mit Blick auch auf das Börsenumfeld, da tut sich ja zumindest mit Blick auf den DAX seit Jahresbeginn viel Gutes für Deutschland. Bei Biotech sah es ja in den letzten Jahren nicht gut aus. Ich glaube, da sind sich alle da draußen einig. Etwas, was viele Investoren auch wehgetan hat. Es ging eher seitwärts bis abwärts. Warum hat sich, oder seit Jahresbeginn sieht es ja dann auch, sagten Sie bei Ihnen ja auch deutlich besser aus, aber warum tut sich denn Biotech grundsätzlich oder hat sich auch so schwer getan in der Börse, an der Börse, ohne jetzt da genau nochmal über jedes Kalenderjahr zu sprechen. Sie haben die Zinsentwicklung klar angesprochen, die natürlich viele Schmerzen verursacht hat, auch gerade bei Nebenwerten. Aber warum hat sich Biotech dann doch, konnte die Wachstumserwartungen nicht halten?
Information, Drescher und Sie. Die Formplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Formbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Formplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter dieformplattform.de.
Ich glaube, dass der Mix aus der Pandemie auf der einen Seite der eine Art Hype ausgelöst hat. Die Industrie hat mit dafür gesorgt, die Welt vor oder viele Tote zu verhindern, quasi durch die Impfstoffe. Und dann gab es dadurch eine übersteigerte Bewertung, kann man sagen. Und auf der anderen Seite stiegen dann parallel dazu Zinsen an. Und das ist ein sehr kapitalintensives Feld, das sehr sensibel ist gegenüber Zinssteigerungen. Die Kombination aus den beiden ist, denke ich, einer der Haupttreiber. Allerdings ist das nicht der erste Zyklus, in dem man das für Biotechnologie gesehen hat. Das ist sicherlich der dritte oder vierte schon. Von daher, das hat eine Art Konsolidierung und Right-Sizing jetzt gegeben. Viele Firmen sind verschwunden, mussten restrukturieren. Das Fiskalverhalten ändert sich auch infolge der höheren Kapitalkosten. Das ist kurzfristig schmerzhaft, aber mittel- bis langfristig wieder positiv, weil Kapital wieder wichtiger wird und wie Kapital angezogen wird von diesen Firmen und ihr Verhalten, ihr Fiskalverhalten, wie viel verhalten sie sich im Sinne von ihren Investoren oder Anlegern oder nicht. Das ist wiederum was Positives. Kann man effizienter Medikamente entwickeln? Aus dem Druck heraus wird das dann geboren. Dann gibt es Kreativität auf vielfacher Seite, von der Wirkstofffindung über die Wirkstoffentwicklung bis zur Kapitalbeschaffung. Kann da viel Innovation passieren. Und in der Phase sind wir im Moment. Und jetzt sieht man erste Anzeichen eigentlich unter anderem durch diese großen Übernahmen, die sind um die 10 Milliarden teilweise groß, dass dort Kapital recycelt wird zu den Investoren, unter anderem auch zu uns jetzt. Sind die ersten Zeichen eigentlich, dass vielleicht der Winter, der Biotech-Winter endlich zu Ende kommt und der Frühling langsam kommt. Es gibt verschiedene Anzeichen, auch auf dem Kapitalmarkt sieht man erstes Erwachen, dass Firmen nach guten Daten wieder, also über Kapitalerweiterung, neues Kapital aufnehmen können. Ja, langsam scheint es so, als ob der Winter zu Ende geht, aber die beiden Dinge, die Sache, die das ganze Feld immer wieder in Ungewissheit stürzt, ist, da man so abhängig ist von diesem US-Medikamentenmarkt, ist die politische Situation aus diesem Mix. Auf der einen Seite aus den Tarifen, die jetzt teilweise ausgemacht sind, teilweise noch nicht ganz klar. Und diesen Pricing Frameworks in den USA, das sogenannte Most Favored Nations. Da gibt es viel Ungewissheit, die im Moment immer noch nicht gelöst ist. Ja, mal gucken, wie das sich entwickelt. Die Hoffnung ist, dass das unter anderem eine Einsicht auslöst bei allen Nicht-US-Spielern oder Nicht-US-Ländern, dass sie für Innovation in Zukunft auch mehr bezahlen müssen.
Ja, die erratische Zollpolitik Trumps macht natürlich allen Marktteilnehmern zu schaffen. Und die Glaskugel hat natürlich weder Sie noch ich noch andere Marktteilnehmer. Man kann.
Bei Pharmazeutika würde ich nicht sagen, dass er erratisch ist. Sein Ziel ist aus geostrategischer Sicht, ein Onshoring von Kapazitäten hinsichtlich der Medikamentenherstellung zu gewährleisten. Und da macht das sehr sicherlich Sinn mit den Zöllen. Das ist zum Nachteil der Europäer vor allen Dingen, weil die viel für die Herstellung quasi oder viel GDP aus Herstellung generieren. Aber er möchte quasi, dass der amerikanische Markt bedient wird von Medikamenten, die in Amerika hergestellt werden. Deswegen erratisch will ich die Zölle dort nicht sehen. Und zweitens will er dann, wenn man sich das anschaut, wer für die Medikamente weltweit bezahlt, dann sind es vor allen Dingen die Amerikaner. Und proportional kriegen sie nicht so viel GDP dafür wie andere Länder. Und durch so ein Most Favored Nations Framework kann man die Firmen zwingen zu überlegen, ob sie die 80% Marge, nämlich in den USA, opfern für, sag ich mal, inkrementelle Margen in Europa oder Japan. Ich finde es nicht ganz so erratisch, wie er das vollzieht. Man weiß nur nicht, wie das, weil das eher kein System ist, was rational sich entwickelt, sondern über Macht, wenn man möchte, weiß man nicht genau, wie das rausspielen wird. Das kann für jedes Medikament anders rauskommen. Im Zweifel kommt es dazu, dass Trump die Firmen, die Hersteller so stark unter Druck setzt, dass sie zu den Europäern gehen und sagen, wenn ihr nicht diesen Preis X bezahlt, dann lancieren wir das Produkt gar nicht in Europa. In dem Zustand sind wir jetzt schon teilweise. Wenn man sich die Medikamentengrundversorgung anschaut, der neuen Medikamente, dann werden nur ungefähr 80% der Medikamente, die in den USA lanciert werden, in Europa auch lanciert.
Aber die Frage jetzt vielleicht an der Stelle, der amerikanische Verbraucher ist entscheidend auch eben, der konsumiert, der kauft entsprechend die Medikamente. Können denn die Unternehmen in den USA so günstig produzieren, dass es entsprechend für den Verbraucher nicht zu teuer wird? Ich meine, das haben nicht die USA sowieso so extrem hohe Kosten auch für Gesundheit und, ne?
Die Amerikaner geben doppelt so viel aus für Gesundheit, das Kosten per Capita wie die Europäer. Das ist auch der Grund, warum dort die meiste Innovation passiert, weil der Endmarkt dort am stärksten ist und die Anreize schafft dafür. Und in Europa haben wir einfach nur das Glück, dass die Amerikaner das unter anderem hauptfinanzieren. Und dann lohnt es sich vor allen Dingen für die großen Pharmafirmen, das neu zugelassene Medikament zusätzlich einzureichen in Europa und für teilweise die Hälfte oder ein Drittel für inkrementelle Margen auch in Europa zu vertreiben. Wenn allerdings jetzt der amerikanische Preis referenziert wird auf diesen viel günstigen Preis in Europa, dann wäre das Selbstmord für die Pharmafirmen, Medikament auch in Europa zu lancieren. Man muss das eher als Investition sehen, wenn man das ist eine politische Sicht, aber wenn man so einen Markt kreiert, dann ist das eine Investition, die fördert dann auch, dass mehr lokale Spieler wichtiger werden. Wenn jetzt Deutschland seine Medikamentenpreise verdoppeln oder dreifachen würde, dann wäre der deutsche Medikamentenmarkt für alle globalen Spieler viel wichtiger. Das würde auch wahrscheinlich heißen, dass es mehr lokale Dependancen geben würde. Das würde auch dazu führen, dass man mehr Steuern in Deutschland haben würde aus den Gewinnen von diesen Umsetzen in Deutschland. Das würde zu mehr Arbeitsplätzen wahrscheinlich führen, aber es wäre natürlich eine Investition über Jahre. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum die Amerikaner so viele Firmen unter anderem in den USA ansässig sind.
Ja, mit Blick vielleicht auch auf die Branche, auch auf die amerikanischen Unternehmen, aber auch auf die asiatischen und europäischen Unternehmen. Gibt es denn bestimmte technologische Entwicklungen, die Sie momentan als spannend, als extrem vielversprechend empfinden? Ich glaube, jeder von uns kann mittlerweile was mit dem Begriff mRNA anfangen oder so. Also was sind da so die next big things, die vielleicht viel Geld bringen, viel Heilung und Gesundheit schaffen? Wo schielen Sie da momentan drauf und welchen Bereich finden Sie momentan super spannend?
Also wir schauen uns natürlich alle therapeutischen Gebiete an. Da hat es auch eine Rekalibrierung gegeben. In der Spitze 2021 hat viele von diesen genetischen Therapien und der Onkologie sehr im Fokus. Das sind gerade die am meisten korrigiert haben. Wir haben schon historisch, aber auch jetzt einen sehr starken Fokus auf die RNA-Therapien. Dazu gehört mRNA nur zum kleinen Teil. Unsere größten, am meisten haben wir da Exposure in sogenannte Antisense Oligonukleotide, oder siRNA. Das sind eigentlich Therapien, die man mittlerweile per subkutaner Injektion einmal im Jahr geben kann. Und sie können teilweise erzielen, was man mit einer Pille am Tag haben kann. Nur ist das Gute, dass man eine hohe Compliance hat. Das heißt, man muss nicht jeden Tag denken, diese Therapien zu geben. Da gibt es auf breiter Front Fortschritte. Diese Technologien haben es geschafft, von den seltenen Krankheiten jetzt in die größeren Patientengruppen vorzuschreiten. Zum Beispiel gibt es jetzt einen Cholesterin, seit ein, zwei Jahren, einen Cholesterinsenker, der ist jetzt in der Hand von Novartis mittlerweile, wo man einmal jedes halbe Jahr mit einer Spritze statt einem täglichen Statin kann man jedes halbe Jahr mit der Spritze dasselbe erzielen. Und da sehen wir in diversen anderen Krankheitsgebieten, also auch in, weiter im kardiovaskulären Bereich, aber in Leberkrankheiten, in seltenen Krankheiten, sehen wir diese Technologie, die irgendwo sitzt zwischen der klassischen Chemie auf der einen Seite und dann der anderen Extreme, das sind diese Gentherapien, Einmaltherapien. Da sitzt RNA genau dazwischen und wir glauben, dass mit einer Therapie, die einmal im Jahr genutzt werden kann, viele Vorteile von diesen Einmaltherapien, von Gentherapien eigentlich mehr oder weniger zunichte gemacht werden.
Mit ein Big Thing in der Branche, in der Finanzbranche ist natürlich auch die künstliche Intelligenz, beziehungsweise nicht nur in der Finanzbranche an sich, in allen Branchen. Wie steht es denn um künstliche Intelligenz in der Biotech-Forschung, aber auch vielleicht bei Ihnen im Asset Management? Also hilft es Ihnen auch beispielsweise Berichte durchzuarbeiten und wie verändert vielleicht aber auch KI die Medikamentenentwicklung, die Forschung in der Biotech-Branche? Sehen Sie da große Durchbrüche oder Produkte, die mit Hilfe von KI entstehen könnten? Oder glauben Sie, da wird auch viel hineininterpretiert, einfach um mit dem Begriff KI entsprechend werben zu können?
Also das Letztere ist sicherlich sowieso der Fall, überall gerade. In der Wirkstoffentwicklung, also ich habe in der ETH in maschinengestützter Wirkstoffentwicklung promoviert. Das heißt, man nutzt maschinelle Lernverfahren seit geraumer Zeit, seit 20 Jahren eigentlich für die Wirkstofffindung. Das Postulat eigentlich, dass KI und speziell agentische KI jetzt dramatisch die Entwicklung von Medikamenten beschleunigt, ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Wenn man sich überlegt, die größten Barrieren eigentlich für die Medikamentenentwicklung sind zum einen der Eingang in die Tiermodelle, damit man danach in die Klinik kann, und dann die klinischen Studien. Die kann man zum Teil durch KI in diesen Einzelfeldern beschleunigen, aber dramatisch weiter verkürzen, als wo die Zahlen im Moment sind über die letzten Jahre. Ja, das wird eher schrittweise passieren. Ursprünglich hat man gedacht, naja gut, man kann in der Wirkstofffindung viel KI einsetzen und damit unglaublich viel mehr Medikamente für die frühe Phase entwickeln. Das stimmt wahrscheinlich auch. Das Problem ist, dass nur so und so viel von diesen Medikamenten dann durch Kapital finanziert werden können. Nur so und so viele Tierversuche damit gemacht werden können. Und die klinischen Protokolle kann man, da sie von Menschen und Prozessen dominiert werden und von Regulatorik, auch nicht weiter beschleunigen. Deswegen dieser Gedanke, naja, KI beschleunigt das gesamte Medikamententwicklungsverfahren von, was manche Leute postulieren, da 15 Jahre auf 5 Jahre, das ist Unsinn. Ich glaube, der stärkere Gedanke ist, kann man durch Iterieren und Schnelligkeit, zum Beispiel in der Wirkstofffindung, bessere Medikamente oder bessere Moleküle dann in den nächsten Schritt, nämlich in Tiermodelle hinein entwickeln. Jetzt überlegt die FDA, ob sie Tiermodelle quasi lässt oder mehr und mehr lässt und immer mehr in Silico, also im Computer simulieren lässt. Das wäre tatsächlich ein Entwicklungsfortschritt von der Zeit. Aber die klinische Entwicklung wird weiter länger sein. Es gibt so hohe Varianz an Therapiegebieten. Manche Leute, die dort ein bisschen Marketing machen, die nennen irgendwie die 15 Jahre, die man mal vor 10 Jahren gebraucht hat. Allerdings gab es den Rekord, das glaube ich, war einer von den KT-Therapien. Das war vor 5-6 Jahren bereits, also vor der KI-Welle. Die wurden in 3,5 Jahren entwickelt. Von daher wird da ein bisschen gemogelt und geschummelt, wenn da von einer dramatischen Verkürzung geredet wird. Ich frage mich weiterhin, wenn das tatsächlich so einen bahnbrechenden Impact auf die Timelines gehabt hat, warum sind wir immer noch bei derselben Anzahl an Zulassungen über die letzten 5 Jahre? Das müsste dramatischer, schneller sein. Ist aber nicht der Fall. Kann langfristig passieren. Aber im Moment glaube ich eher, dass zumindest das Computational Feld sich einig ist, dass es zu besseren Molekülen führt im Moment, die man weiter im Entwicklungsprozess führt, als unbedingt zu einer Verkürzung. Aber klar, KI kann auf jedem Gebiet von der Wirkstofffindung, Wirkstoffentwicklung, später zur Kommerzialisierung, die regulatorischen Behörden können das aufgreifen, kann KI zu einer Beschleunigung langfristig führen. Wichtiger ist eigentlich, bessere Moleküle vorzunehmen. Entwicklung ist immer noch ein sehr riskantes Feld und es geht nicht darum, etwas in, sag ich mal, 4 statt 8 Jahren zu entwickeln, sondern vielleicht von der Präklinik bis zum Ende eine 10% Chance statt eine 1% Chance zu haben. Das wäre viel wichtiger und effektvoller für als Gesamtnutzen für die Menschheit. Auf der anderen Seite, im Asset Management, glaube ich, da liegen große, große Chancen. Wir haben seit 5 Jahren ein Data Science Team, das wir sicherlich expandieren werden im Laufe der Zeit. Und es kommen immer mehr an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Tiefen KI-Modelle und KI-Agenten vor allen Dingen zum Einsatz. Vorteil bei uns gegenüber der Medikamentenindustrie ist, dass wir in einem komplett informationsverarbeitenden Business sind. Es gibt keine physischen Barrieren, wir müssen nicht in Tiere, es sind keine klinischen Protokolle mit Menschen verabreichen, dadurch ist die Regulatorik da auf der Informationsseite auch eine andere. Ich glaube, das ist das, wo wir im Moment wo ich persönlich auch die größten Nutzen sehe von diesen KI-Anwendungen, wie schnell sie eigentlich die Diligence für uns, ich würde sagen, vertiefen, beschleunigen, verbessern kann auf vielfachen Ebenen.
Ja, ist auf jeden Fall ein Helferlein, so kann man es, glaube ich, ganz gut bezeichnen, und mal schauen, wo auch da die Reise hingeht. Ja, mit Blick auf die Uhr, vielleicht von Ihnen auch nochmal eine kurze Zusammenfassung, auch eben mit Blick auf die Kapitalmarktentwicklung und auch eben mit Blick auf die USA, wohin sich Ihrer Meinung nach die Branche in den kommenden Jahren entwickeln wird, strukturell, technologisch. Und mit Blick eben auch auf die Kapitalmarktentwicklung, warum Sie sagen, das Glas ist eher halb voll als halb leer, und eben ob jetzt das Tal der Tränen, wie man immer so schön sagt, durchschritten wurde.
Ja, ob es tatsächlich jetzt durchschritten ist, kann ich noch nicht mit unendlicher Sicherheit sagen. Was man beobachten kann, ist, wir sind tatsächlich auf einem 20 bis 30 Jahren Tief auf Bewertung. Und zwar durchgängig durch die biopharmazeutische Industrie. Es hat eine massive Konsolidierung und Korrektur gegeben. Das Fiskalverhalten hat sich verändert von den Firmen und ändert sich immer mehr. Die Grundlagentreiber sind weiter vorhanden. Das heißt, eine alternde Bevölkerung und immer noch wachsende Demografie. Der wissenschaftliche Fortschritt auf der informationsverarbeitenden Seite, aber auch auf der Medikamententechnologie-Seite. Das sind alles Grundtreiber, die vorhanden sind. Und man hat die große Pharmaindustrie, die hinzukaufen muss. Deswegen würde ich sagen, der Tisch ist da mehr oder weniger gedeckt auf der Seite. Auf den Grundlagen, die vorhanden sein müssen. Wann das jetzt anzieht von der Kapitalmarktseite, ist schwierig zu sagen. Aber wir sehen, wie gesagt, die ersten Signale und Muster, dass hier eine Rehabilitation ansetzen kann. Das hängt am Ende davon ab, aus einem Orchester aus klinischen neuen Ergebnissen, guten kommerziellen Zahlen. Wir hatten jetzt gerade von unseren 2, 3 Top-Holdings hatten wir unglaublich gute Umsatzzahlen für die Quartale. Wenn die sich weiter fortpflanzen in dieser frühen Produktlancierung, wird noch weitere Kursanstiege sehen und dann wird sich die Industrie mit der Zeit mehr und mehr wieder erholen. Die große Chance ist eben die Bewertungsgrundlage gegenüber den Rest aller Industrien. Und speziell bei unserer Aktie, der BBB-Tech-Aktie, handeln wir zusätzlich bei einem Discount von 10%. Zeitweise hatten wir Prämien zu unserem inneren Wert von 20-30%, aber jetzt seit ca. 18 Monaten handeln wir bei einem Discount. Und das bietet eben diese große Chance. Auf der einen Seite eine Industrie, die eigentlich in der guten fundamentalen Verfassung ist, von der Marktpsychologie sicherlich am unteren Ende im Moment bewertet ist und dann im Speziellen für die Biotech-Aktie noch bei einem Discount gekauft werden kann.
Aber Sie sagen auch, Trump oder auch Robert Kennedy Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt als Unternehmen Angst haben muss, dass man das Licht jetzt komplett ausmacht. Also da sehen Sie jetzt nicht die Riesenrisiken wie vielleicht eben andere Unternehmen oder andere Branchen.
Also alle Risiken, die hätten passieren können oder diskutiert werden können, sind auf dem Tisch, glaube ich. Mhm. Es gibt einen Schutz, das ist die amerikanische Verfassung, und zwar für den kommerziell betriebenen, den Nicht-Medicare- oder Medicaid-Markt in den USA. Da garantiert mehr oder weniger die US-Verfassung freie Bepreisung. Da kann man Minimal-Szenarien bauen. Im Minimalziel lanciert man einfach nur Produkte in dem Markt und da hat man freie Bepreisung und kann sogar kompensieren dafür, wenn man jetzt nicht in dem Medicare-Markt, den der Staat bezahlt, zahlen möchte. Man hat immer noch die Wahl, ob man nicht in Europa investieren muss, weil eigentlich rentiert sich sowieso nicht großartig. Und jetzt kann man sagen, das hat einen NPV-Impact. Ja, hat es, aber auf der Bewertungsgrundlage, auf der wir im Moment fahren, ist er vernachlässigbar. Man kann ein Business alleine, und wir haben 2, 3 Unternehmen, die manche Medikamente nur in den USA investiert haben, da kann man, Beispiel Neurocrine, mit dem Grätzer. Das ist ein 3 Milliarden Medikament, was nur in den USA lanciert ist und jetzt gerade in Japan auch. Aber von den 3 Milliarden ist der Großteil einfach nur in den USA lanciert worden. Man kann daraus ein Business Model bauen.
Ja, mit Blick auf die Uhr, ja, fragen wir, bleibt auf jeden Fall spannend. Das ist klar. Ich bin auch sehr gespannt, wohin da die Reise geht. Auch mit Sicherheit in einem Umfeld, wo gerade auch in diesen Zeiten ein aktives Management und Selektion auch gefragt ist, wo man auch entsprechend sich beweisen kann. Mit Blick auf die Uhr fragen wir auch immer zum Abschluss unsere Gesprächspartner immer nach einer kurzen Literaturempfehlung. Was können Sie denn den Zuhörern mit auf den Weg geben, Herr Dr. Koch, vielleicht jetzt auch für den anstehenden Sommerurlaub, der vielleicht bei dem einen oder anderen noch kommt? Was haben Sie denn so als Lektüre mitgebracht?
Ja, ich kann da empfehlen, das Buch heißt The Emperor of All Melodies von Siddhartha Mukherjee, hat auch den Pulitzer-Preis gewonnen für ein paar Jahren. Das ist ein Arzt, ein Hämatologe, und der hat eigentlich die Gesamtgeschichte von Krebs und wie man ihn behandelt aufgearbeitet, aber in einer sehr spannenden Art und Weise. Fängt bei den alten Ägyptern an mit Äthern, geht dann teilweise über das IG Farbenhaus und wie die ersten Chemotherapien dort gefunden wurden, bis in die moderne Entwicklung von Krebsmedikamenten.
Ja, wichtiges und spannendes Thema. Vielen Dank, Herr Dr. Koch, für Ihre Zeit. Mir hat es Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Vorgedanken-Podcast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den Podcast positiv bewerten und auch gerne an Freunde und Bekannte weiterempfehlen, sofern er denn auch entsprechend gefallen hat. Und wie immer verabschiede ich mich hiermit aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.